Ja, der Henoch hat es schon gekündigt. Das Thema der Predigt ist das neue Leben als Geschenk der Gnade. Ich lese dazu aus Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns, von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Willkommen in Ephesus. Sie war im Römischen Reich eine bedeutende Handelsstadt an der türkischen Westküste, etwa 70 Kilometer südlich des heutigen Izmir, nahe der Stadt Seldschuk. Mit 200.000 Einwohnern war sie auch eine der größten Städte im Römischen Reich. Ein Dreh- und Angelpunkt in der Ägäis, ein Schmelztiegel der Völker und Kulturen. Doch ihre größte Attraktion war der Tempel der Artemis. Das Artemision von Ephesus, der größte Tempelbau der Antike, eines der sieben Weltwunder. Die Grundfläche war mit 125 mal 65 Metern viermal so groß wie die des Parthenon, der Akropolis in Athen. Das zog Menschen an, der Tourismus blühte und natürlich auch der Artemiskult. Artemis, die die Römer Diana nannten, war in der griechischen Mythologie die Göttin der Jagd, des Waldes, der Geburt, des Mondes sowie die Hüterin der Frauen und Kindern. Sie zählt zu den 12 großen olympischen Göttern und ist somit eine der wichtigsten Gottheiten der griechischen Mythologie. Sie ist die Tochter des Zeus und der Leto und die Zwillingsschwester des Apollon. Damit ließ sich natürlich auch ein Geschäft machen. Die Apostelgeschichte berichtet in Kapitel 19 davon, dass ein Schmied namens Demetrius einen Aufruhr gegen Paulus anzettelte, da er um sein Geschäft mit silbernen Modellen des Artemis-Tempel fürchtete. Götter sind für den Menschen eigentlich ziemlich praktisch. Allein in der griechischen Mythologie gibt es, wie gesagt, 12 Hauptgötter, bei denen Artemis auf Platz 6 steht, sowie 6 weitere Nebengötter. Man sollte meinen, dass da für jeden was dabei ist. Die Apostelgeschichte berichtet, dass Paulus in Athen sogar einen Altar für den unbekannten Gott gefunden hatte. Jahwe, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, stand schon immer in Konkurrenz zu anderen Göttern. Im Buch Jeremia zum Beispiel wird erzählt, dass die Israeliten sich von Gott abwandten und den Baal anbeteten. Dagegen geht Gott kategorisch vor, bis dahin, dass er das Volk Israel 70 Jahre ins babylonische Exil schickt. Warum taten das die Israeliten? Warum war ihnen Gott nicht gut genug? Viele Menschen empfinden den Umstand, dass Gott das ganze Leben des Menschen bestimmen will, als Einschränkung ihrer persönlichen Selbstentfaltung. Man kann es vergleichen mit der Geschwindigkeitsbeschränkung auf deutschen Autobahnen. Selbst wenn die meisten Autofahrer niemals unbegrenzt schnell fahren würden, schon weil das höchste Konzentration erfordert und selbst das sparsamste Auto zum unbändigen Spritfresser mutiert. Allein die Tatsache, dass man es könnte, reicht für viele, um gegen eine Beschränkung zu sein. Und so reicht die Tatsache, dass Gott sich in das Leben der Menschen einmischt, dass er ganz Herr des Lebens sein will, für viele Leute schon aus, ihn abzulehnen. Mit Göttern ist das anders. Es für jeden Lebenszweck gibt es einen Gott oder eine Göttin, so wie Artemis die Göttin der Jagd und die Hüterin der Frauen und Kindern ist, gibt es einen Göttervater, einen Gott des Meeres, einen Familiengott, einen Gott der Poesie, einen Gott des Krieges, um nur ein paar zu nennen. Es ist also für jeden was dabei, je nach seiner Neigung und Tätigkeit. Und wenn man auch beim Lesen der griechischen Sagen oft den Eindruck bekommt, dass das menschliche Einzelschicksal den Göttern ziemlich piepegal ist und viele Leute die Götter nur aus Eigennutz anbeteten, so glaube ich trotzdem, dass es auch Menschen gab, die im Pantheon der griechischen Götter ernsthaft einen gnädigen Gott suchten. Paulus erklärt im Brief an die Römer, den er übrigens in Ephesus geschrieben hatte: Was man von Gott erkennen kann, ist unter den Menschen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt. Paulus geht also davon aus, dass auch Heiden eine Ahnung vom lebendigen Gott haben. Doch was war in Ephesus anders als bei den Israeliten im Alten Testament, die den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs verraten haben? Anders war, dass die Menschen in Ephesus, so wie die meisten anderen Menschen außerhalb Israels, Gott nicht kannten. Es gab zwar dort auch Juden und Synagogen, aber die Juden missionieren nicht. Die Leute damals kannten ihre Lokalgötter oder die, die die jeweiligen Zuwanderer mitgebracht hatten, vorwiegend die der Griechen, die vor den Römern die Antike beherrschten. Doch dieses Anbeten von Göttern birgt noch eine andere Gefahr. Jesus hält den Heiden im Römerbrief vor: Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und kriechenden Tiere. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Als die Menschen ihre Götter formten, egal aus welchen Motiven auch immer, stellten sie damit unwillkürlich Gefäße für Finsternismächte her, gegen die Jesus in seinem Wirken konsequent vorging. Paulus hält den Ephesern vor: Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werke ist in den Kindern des Ungehorsams. Tod nennt es Paulus, und damit nehmen wir nicht mehr am Leben teil. Auch wir alle haben einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur aus, wie auch die anderen. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist die harte Realität, und wir können froh sein, wenn Erziehung, Moral und weltliche Gesetze die Menschheit noch einigermaßen im Zaum halten. Auflehnung gegen Autoritäten, seien es der Staat, die Eltern, die Lehrer oder der Chef, ist kein Zeichen von Freiheit, sondern Rebellion, auch wenn dieser Begriff durch die Film- und Medienindustrie oft als Ausdruck der Freiheit verkauft wird. Freiheit ohne Grenzen ist Anarchie. Die Menschen haben sich dadurch, dass sie die Götter angebetet haben, den Mächten der Finsternis ausgeliefert. Anders war auch, dass die Menschen ihre Übertretungen und Sünden unwissentlich begingen, weil sie Gott nicht kannten. Sie konnten ihn nur aus dem erahnen, was Gott jedem Menschen quasi ins Genom geschrieben hatte. Sie mussten sich an die jeweils gültigen Gesetze und gesellschaftliche Normen halten, von denen aber Paulus schreibt, dass auch sie Gott dienen. Anders war, dass Paulus den auferstandenen Jesus predigte und nicht eine neue Gottheit zu den anderen 18 in den Ring warf. Paulus predigt das neue Leben in Christus als Geschenk, nicht als göttliche Forderung. Nicht tut dies oder das, dann erhaltet ihr das ewige Leben, sondern aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Paulus verstärkt diese Aussage im Römerbrief noch, indem er sagt, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch Glauben. Das hat Martin Luther als Kern des evangelischen Glaubens erkannt und formuliert, solus Christus, allein durch Christus, sola gratia, allein durch Gnade, sola fide, allein durch den Glauben, sola scriptura, allein die Heilige Schrift. Wir tun also das, was wir tun, nicht, damit wir gerettet werden, sondern weil wir gerettet sind. Das neue Leben in Christus ist ein Geschenk der Gnade. In 7 Wochen ist Weihnachten, falls es noch jemand nicht weiß und so. Meine Frau Karin ist aber jetzt schon beim Geschenke aussuchen. Für Melissa weiß ich dies und für Philipp weiß ich das und für dich, mein Lieber, habe ich was ganz Besonderes. Dann strahlt sie und freut sich und sucht auch gleich noch was für ihre Neffen und ihre Nichte aus. Karin ist das lebende Beispiel für einen fröhlichen Geber. Ich dagegen tue mich damit immer etwas schwerer. Ich bin da eher das Beispiel für einen fröhlichen Zahler. Ich versuche dann immer etwas mit etwas Angemessenem dagegen zu halten, aber dem setzt meine natürliche Fantasielosigkeit auf diesem Gebiet auch Grenzen. Ich könnte es aber trotzdem nicht ertragen, an Weihnachten dazustehen und für sie gar nichts zu haben. Nicht aber, um ihr Geschenk auszugleichen oder dagegen zu halten oder um zu zeigen, ich kann dir mehr bieten als du mir. Das wäre ein bloßer Tauschhandel und Kräftemessen. Es gibt Theologen, die glauben, dass Gott sich im Laufe der Bibel weiterentwickelt hat. Das ist möglich. Ich bin jedoch nicht Theologe genug, um dem zuzustimmen oder es widerlegen zu können. Aber ich glaube, dass Gott irgendwann gemerkt hat, dass er bei den Menschen nicht mehr weiterkommt, dass die alttestamentliche Methode nicht funktioniert. Entweder lehnen die Menschen sich auf und laufen zu anderen Göttern über, oder der Glaube verliert sich in der Befolgung von Gesetzen und Regeln. Als Polizist weiß ich, dass die Befolgung von Gesetzen und das Einhalten von Regeln wichtig sind, um ein gedeihliches Zusammenleben aller Menschen zu ermöglichen. Sonst könnte man ja nicht mal über die Straße gehen, ohne überfahren zu werden. Aber sie sind sicher keine ausreichende Basis, um eine Beziehung zu leben. Und Gott will ja nicht, dass wir bloße Gesetzesbeachter und Regeleinhalter sind. Gott schenkt uns ein neues Leben hier auf Erden in der Unvollkommenheit und Unzulänglichkeit der Welt und in der Ewigkeit, wo er uns zu Erben und Miterben Christi macht. Und Erbe kann man nur werden, wenn jemand vom Erblasser eingesetzt wird. Das kann man sich nicht verdienen oder erarbeiten, höchstens noch vielleicht erschwindeln. Und letzteres ist halt eben ein beliebtes Motiv in der Kriminalliteratur. Wir können das Geschenk, das Erbe, nur dankbar annehmen. Und Paul Gerhardt hat in seinem Lied »Die güldene Sonne voll Freude und Wonne« beschrieben, wie wir Gott unsere Dankbarkeit ausdrücken können. Lasset uns singen, dem Schöpfer bringen, Güter und Gaben, was wir nur haben, alles sei Gott zum Opfer gesetzt. Die besten Güter sind unsere Gemüter, dankbare Lieder sind Weihrauch und Widder, an welchen er sich am meisten ergötzt. Amen.